Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Nach der Lesung des ersten Bandes von ganz persönlich hören Sie nun im zweiten Band weitere kurze Betrachtungen, in denen Peter Malgo als Ausgangspunkt wieder Begebenheiten aus dem Alltag oder aus dem aktuellen Weltgeschehen nimmt, um auf den Kern, ja auf das Wichtigste zu sprechen zu kommen, das, was letztlich zählt im Leben, auf Jesus. Hören Sie heute den siebten Teil dieses immer wieder sehr persönlich werdenden Taschenbuches.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Der einzig wahre Gott. In der letzten Woche vor den Sommerferien ist es passiert. In der Klasse meiner achtjährigen Enkeltochter Joel ging es um verschiedene Religionen. Da meldete sich Joel zu Wort und erklärte, dass unser Gott der einzige wahre Gott sei. Das hätte sie wohl nicht sagen dürfen. Jedenfalls wurde sie von der Lehrerin zurückgewiesen, die ihr dann auch sagte, dass jeder glauben dürfe, was er wolle. Und dass jeder seine Religion haben könne. Heutzutage ist kein Bekenntnis, sondern Toleranz gefragt. Joel ließ jedoch nicht locker, sondern wiederholte ihre Aussage, dass unser Gott eben trotzdem der einzig wahre Gott sei. Daraufhin rastete die Lehrerin aus und beschimpfte sie, wies sie erneut zurecht und erklärte, dass sie wegen ihrer Frechheit eine Strafe erhalten werde, was dann auch geschah. Die Lehrerin bemerkte nicht, dass sie sich selbst widersprach, indem sie sagte, jeder könne glauben, was er wolle, aber Joel gleichzeitig verbot, zu ihrer Überzeugung zu stehen. Aber wie ist es nun mit diesem einzig wahren Gott? Sicher, das, was der amerikanische Pastor Terry Jones aus Florida mit seiner Koranverbrennung demonstrieren wollte, ist ganz klar nicht der richtige Weg. Es geht nicht darum, den Islam oder andere Religionen zu bekämpfen, sondern mit dem Bekenntnis herauszutreten, Jesus Christus ist mein Gott, der einzig wahre Gott, der von Sünde, Schuld und ewiger Verlorenheit erretten kann. Toleranz wäre eigentlich ein schönes Wort. Im Vokabular der Bibel existiert es aber nicht in der Weise, wie die Welt es heute versteht. Die weltliche Toleranz akzeptiert nur die gängige menschliche Meinung, den allgemeinen gesellschaftlichen Trend, lehnt aber eine klare Stellungnahme für Jesus Christus ab. Ebenso einen eindeutigen Positionsbezug zu biblischen Aussagen. Es ist zum Beispiel nicht mehr salonfähig, etwas gegen Homosexualität zu sagen. Tolerant sein bedeutet heute, sich neutral zu verhalten und bloß nicht aufzufallen. Und nicht alles zu akzeptieren, was der Islam will, heißt intolerant zu sein. Sogar Barack Obama, Präsident eines christlichen Landes, ist eingeknickt, als er sich für den Bau einer Moschee nahe Ground Zero aussprach. Das Bekenntnis der USA zur Religionsfreiheit müsse unerschütterlich bleiben. Was bedeutet aber Religionsfreiheit? Was bedeutet Toleranz, wenn in einer Schule nicht mehr gesagt werden darf, dass Gott der einzig wahre Gott ist? Die Bibel kennt sehr wohl Toleranz, aber niemals eine Toleranz, die Jesus Christus ausschließt. Denn er, der Herr, steht immer an erster Stelle. Jesus selbst lebte diese Toleranz vor, zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 10. Es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Wir hätten ob solchen Tischnachbarn wohl auch die Nase gerümpft. Bezeichnend ist auch die Textpassage in Markus 9, die Verse 38 und 39. Dort erzählt Johannes dem Herrn von einem unbekannten Mann, der in seinem Namen allerlei Wunder tat. Darauf antwortete Jesus, wird es ihm nicht. Jesus ist toleranter als seine Jünger. In Philipper 1, die Verse 15 bis 18 erweist sich auch Paulus als tolerant. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Es gibt in der Bibel zahlreiche Stellen, die belegen, dass unser Gott der einzig wahre Gott ist, zum Beispiel in Jesaja 44, Vers 6. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Oder auch im Neuen Testament in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wie halten wir es mit der Toleranz, mit dem einzig wahren Gott? Haben wir vielleicht noch andere Götter, auf die wir unser Vertrauen setzen? Götter, die vielleicht sogar den ersten Platz in unserem Herzen einnehmen? Unser Besitz, unsere Vorsorge, unser schönes Auto, unser Haus? Wir dürfen alles haben, aber wenn Jesus Christus nicht allein an erster Stelle steht, üben wir eine falsche Toleranz aus. Zugang verweigert. Ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie Ihr Passwort, Ihr Kennwort vergessen haben? Da kommt ein Mitarbeiter aus den Ferien zurück. Du Peter, ich komme nicht mehr ins Programm. Ich habe mein Passwort vergessen. Es ist heute gang und gäbe, dass man sich für alles und jedes mit Benutzernamen und einem Kennwort ausweisen muss, um Zugang zu einem bestimmten Programm oder Dienst zu bekommen. Die Bibel kennt auch solche Bedingungen, die zu erfüllen sind, um zu bestimmten Stellen Zugang zu erhalten oder auch um als Teilnehmer bei bestimmten Anlässen dabei sein zu können. Eine diesbezüglich sehr interessante Geschichte ist im Buch der Richter zu lesen, wo sogar eine Art Passwort, ein Kennwort zur Anwendung kommt. Zwischen Gilead und Ephraim war ein Streit entbrannt. Jephtha, der Führer Gileads, wollte die Männer von Ephraim bestrafen. Um ihrer habhaft zu werden, belagerten die Gileaditer die Furt über den Jordan, den die Männer von Ephraim als Fluchtweg benutzen wollten. Unbeteiligten sollte das Überqueren des Jordans jedoch weiterhin gewährt werden. So verlangten die Gileaditer zur Identifikation der Männer ein Kennwort. Wir lesen in Richter 12 die Verse 5 und 6: Die Gileaditer besetzten die Furt des Jordan vor Ephraim. Wenn nun die flüchtenden Ephraimiter sprachen, lass mich hinübergehen, so sprachen die Männer von Gilead, bist du ein Ephraimiter? Wenn er dann antwortete, nein, so sprachen sie zu ihm, sage doch Schibboleth. Sagte er dann Schibboleth, weil er es nicht recht aussprechen konnte, so ergriffen sie ihn und töteten ihn an der Furt des Jordan. Jeder, der den Übergang begehen wollte, musste sich also mittels dieses Kennwortes identifizieren und so beweisen, dass er nicht ein flüchtender Ephraimiter war. Andernfalls war er des Todes. Im Neuen Testament legt Jesus in einem Gleichnis dar, dass nicht jeder automatisch Zugang zum himmlischen Hochzeitsfest hat. Wir lesen in Matthäus 22, Vers 11 und die folgenden: Als aber der König hineinging, um die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Anschließend wurde dieser ungebetene Gast hinausgeworfen. Die Teilnahme am Fest war ihm verwehrt, weil er die Voraussetzungen nicht erfüllte. Er hatte kein hochzeitliches Kleid an. Schon in Psalm 24, Vers 3 wird die Frage aufgeworfen, wer Zugang zu Gott, zur himmlischen Herrlichkeit hat. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Diese Frage ist für jeden Einzelnen von uns sehr wichtig. Als wir die Gotteskindschaft erlangten und wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung, hat der lebendige Gott selbst uns die Zugangsdaten gegeben. Ja, er hat uns sogar eine ganz neue Identität gegeben. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 17, Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und in Jesaja 61, Vers 10 heißt es, er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam, mit priesterlichem Schmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Gott hat uns ein Kennwort gegeben, Jesus. Das besagen mehrere Bibelstellen, so Römer 5, Vers 2, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade. Epheser 2, 18, durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater. Die Einmaligkeit des Namens Jesu geht auch aus Apostelgeschichte 4, Vers 12 hervor. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Freilich gibt es da gar manche, die dieses Kennwort noch nie benutzt haben. Sie sind geistlich in höchster Lebensgefahr. Und andere, Kinder Gottes, vergessen manchmal das Kennwort und suchen die Lösung ihrer Probleme überall, nur nicht bei Jesus. Ich möchte alle ermutigen, benutzen Sie das Kennwort Gottes, das Jesus heißt. Gott wird nicht unbedingt das Problem lösen, aber er wird Sie vom Problem lösen. Darum Hebräer 4, Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Nicht beachtete Warnung. Weltweit nimmt die Intensität von Naturkatastrophen ständig zu. Während das vergangene Jahr 2010 bereits als das Jahr mit den meisten Katastrophen in die Geschichte einging, vergeht heuer kaum eine Woche, in der uns nicht erneut Schreckensmeldungen erreichen. Besonders empfindlich traf es Australien. Seit Beginn der Aufzeichnungen vor 100 Jahren gab es dort im abgelaufenen Frühjahr die höchste je verzeichnete Niederschlagsmenge. Dies führte zu schwersten Überschwemmungen. Das überflutete Gebiet war so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen. Wenig später raste der Monsterzyklon Yasi auf Australien zu, ein Sturm in nie dagewesener Stärke. Noch während die darauffolgenden Überschwemmungen die Rettungskräfte in Atem hielten, gerieten im Westen Australiens Buschfeuer außer Kontrolle. Gleichzeitig ereigneten sich anderswo auf der Welt weitere unvorstellbare Katastrophen. Nach schweren Unwettern rutschte in Brasilien ein ganzer Berghang ab und Schlammlawinen rissen Hunderte von Menschen in den Tod. Ein Bewohner jenes Ortes konnte seine Kinder gerade noch retten, doch bei seiner Frau musste er hilflos zusehen, wie sie von den Schlammmassen mitgerissen wurde. Ich hätte alles verlieren können, nicht aber meine Frau, sagte er schluchzend. Die Liste dieser Desaster ließe sich endlos erweitern. Fluten in China, Vulkanausbrüche in Japan, Erdbeben in Haiti, Feuer auf dem Karmel in Israel, Blizzards in den USA, Tsunami in Indonesien. Zahlreiche Menschen verloren dabei ihr Leben. Besonders tragisch aber war, dass viele Menschen hätten gerettet werden können, wenn sie die Warnungen der Sicherheitskräfte beachtet und deren Anweisungen befolgt hätten. Stattdessen verharrten manche lieber in ihren Häusern, nicht ahnend, dass da bald ein heißer Lavastrom hereinfließen, dass eine Flutwelle sie in den nächsten Minuten überspülen oder dass das Feuer ihnen jegliche Fluchtmöglichkeiten unterbinden würde. Auch Teile des süddeutschen Raumes standen im Januar massiv unter Wasser. Eine Zeitungsnotiz schilderte, wie Verkehrsteilnehmer, die eine überflutete Straße befahren wollten, die Sperrung im Bereich einer Rutschung kurzerhand wegräumten. Der Polizeisprecher: Den Autofahrern ist offensichtlich nicht bewusst, dass sie sich in große Gefahr begeben, weil der Hang abzurutschen droht. Nebst diesen Naturkatastrophen, die unser physisches Leben bedrohen, laufen wir als Christen auch Gefahr, in Zonen zu geraten, wo unser geistliches Leben attackiert wird. Die Bibel lässt zahlreiche Warnungen für uns aufleuchten. Aber beachten wir solche Warnhinweise auch? Sehr drastisch wird uns das beim Gericht über Sodom vor Augen geführt. Gott wollte die ganze Familie Lot retten und sprach in 1. Mose 19, Vers 17: Rette deine Seele und schaue nicht zurück, steh auch nicht still in dieser ganzen Gegend, rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber in Vers 26 heißt es: Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Gott will auch uns ganz konkret von Gefahrenzonen, von falschen Wegen abhalten. Deshalb spricht er auch durch Umstände, durch sein Wort, durch die leise Stimme des Heiligen Geistes in unser Gewissen. Aber achten wir auch darauf? In 4. Mose 22 ab Vers 22 wird geschildert, wie Gott durch einen Engel versuchte, Biliam von seinem falschen Weg abzubringen. Schließlich musste Gott dann sogar sehr ungewöhnliche Mittel gebrauchen, um Biliam die Augen zu öffnen. Wir leben heute in einer Zeit, in der die Verführungskünste des Widersachers unheimlich zunehmen. Jesus selbst vergleicht die Endzeit mit der Zeit Noahs. Von dessen Zeitgenossen heißt es, dass sie nichts merkten. So lesen wir in Matthäus 24, Vers 39 und Vers 42: Bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte. Und Jesus fuhr fort: So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. So wacht nun. Paulus schreibt später den Korinthern im 1. Korintherbrief Kapitel 10, Vers 11 und 12: All diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wollt ihr nicht auch weggehen? Eine groß angelegte Studie kommt zum Schluss, dass sich in der Schweiz immer mehr Menschen von der christlichen Religion distanzieren. Anfang der 1970er Jahre gehörten je über 45% der Schweizer Bevölkerung der Reformierten und der katholischen Kirche an. Heute, Stand 2011, sind noch 32% reformiert und 31% katholisch. In anderen Ländern ist der gleiche Trend festzustellen, namentlich auch in Deutschland. Das Bekenntnis zum Christentum bleibt auf der Strecke. Idea Spektrum zitiert die Preußische Allgemeine Zeitung: Der Missionsbefehl Jesu wird in das Gegenteil umgewandelt. Erschreckend ist das Versagen der beiden großen Kirchen Deutschlands auf diesem Sektor. In den Niederlanden hat sich die Anzahl der Kirchgänger im Zeitraum von 30 Jahren mehr als halbiert. Während es 1966 noch 50%, die regelmäßig einen Gottesdienst besuchten, so sank dieser Wert 1999 auf 21%. Natürlich sind in diesen statistischen Prozentwerten auch die Namen Christen eingeschlossen. Dennoch stellt sich die ernste Frage: Wie steht es um die echten Christen? Kürzlich besuchte ich wieder einmal das betont christlich geprägte Dorf Urk in den Niederlanden. Vor etwa 10 Jahren zeigte sich dieser beschauliche Ort noch von einer sehr schönen Seite, indem es spürbar war, dass hier viele echte Christen wohnten. Doch jetzt war es nicht mehr so. Einige gläubige Christen waren noch auszumachen, aber das Treiben dieser Welt hat Überhand genommen. Der Einfluss der einst starken christlichen Gruppierung scheint an Boden verloren zu haben. Wo bleiben die wahrhaft gläubigen Christen? Wo bleiben die gottesfürchtigen Menschen? Das mochte sich auch Elia gefragt haben, als er resigniert vor Isabel floh, die ihm nachstellte. Elias Angst um sein Leben und seine Verzweiflung über den geistlichen Zustand des Volkes – er meinte, er sei der Einzige, der noch an Gott glaube – ging so weit, dass er sich in der Wüste unter einen Ginsterstrauch legte und sterben wollte. Vergleichen Sie dazu 1. Könige 19, die Verse 4 und 10. Doch Gott hatte andere Pläne. Zweimal erschien er ihm als Engel des Herrn, als Jesus Christus, und hieß ihn aufzustehen und zu essen, das heißt, sich für den weiteren Weg zu stärken. Und schließlich zeigte Gott ihm, dass er nicht allein war. So lesen wir in 1. Könige 19, Vers 18: Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Es ist eine Tatsache, dass das Christentum auf dem Rückzug ist. Umso wichtiger ist es für die an Jesus Christus Gläubigen, Position zu beziehen und nicht zu resignieren. In Johannes 6 redet Jesus in ernster Weise über die Beziehung der Seinen zu ihm und zu Gott, dem Vater. Durch die Zeichen und Wunder, die er tat, hatte er bereits viele Nachfolger. Doch Jesus wusste sehr wohl, wer wirklich an ihn glaubte. Und er erklärte, dass der Weg zu ihm immer über Gott, den Vater, verlaufen würde. Doch das wollten die meisten seiner Jünger nicht schlucken und distanzierten sich. So lesen wir in Vers 66: Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und schließlich spricht Jesus wahrscheinlich voller Traurigkeit zu den Zwölfen: Wollt ihr nicht auch weggehen? Die Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang. Oft werden wir in Situationen hineingeführt, wo sich Resignation breitmachen will. Da ist es ganz wichtig, sich das Fernziel fest vor Augen zu halten und auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, zu schauen. Der Herr selbst führt uns dann wieder aus diesen Tiefen heraus. So wie er sich Elia gegenüber verhielt, tut er es auch uns gegenüber. In 2. Chroniker 16, Vers 9 lesen wir, dass die Augen des Herrn uns suchen und er sich mächtig an uns erweisen will. Dasselbe tat auch Jesus, als er nach seiner Auferstehung den zwei Jüngern erschien, die nach Emmaus unterwegs waren, und sie fragte in Lukas 24, Vers 17: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Auch an jeden von uns stellt er die Fragen: Was redest du? Warum bist du so traurig? Willst du auch weggehen? Lasst uns ganz nahe bei Jesus bleiben. Wenn Gedanken sich verdunkeln. Bei mir zu Hause liegt eine schöne alte Bibel, eine Kostbarkeit aus dem 17. Jahrhundert. Aber diese Bibel steht nur zur Dekoration auf dem Regal. Und bei manchen Menschen sieht es oft nicht anders aus. Sie haben eine einzige Bibel und diese steht schon etwas verstaubt im Regal. Sie lesen höchst selten darin. Die Bibel als lebendige Grundlage für ihr Leben, davon sind sie weit entfernt. Die Heilige Schrift ist für sie ein unverständliches Buch mit toten Buchstaben. Paulus zeigt den Korinthern auf, was ein Leben mit Jesus Christus ausmacht und wie man die Bibel richtig benutzt. So lesen wir in 2. Korinther 2, Vers 17 und in Kapitel 3, Vers 6: Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wie lesen Sie die Bibel? Welche Bedeutung hat Gottes Wort für Sie? Es ist unser großes Verlangen, Ihnen aufzuzeigen, welch gewaltiger Schatz uns mit Gottes Wort, mit der Bibel, gegeben ist. Sie ist aktueller denn je, und das helle Licht in dieser dunklen Zeit. David beteuert in Psalm 119, Vers 105: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Unser Herr Jesus ermahnt uns, das Licht auf unserem Weg nicht ausgehen zu lassen. Das heißt nichts anderes, als dass wir nahe bei Gottes Wort bleiben sollen. In Johannes 12, Vers 35 lesen wir: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Noch leben wir in der Zeit der Gnade. In Johannes 9, Vers 4 sagt Jesus jedoch: Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Jesus meint hier in erster Linie die endzeitliche Nacht, in der die Dunkelheit über alle Völker hereinbricht. Die Bibel redet aber auch von einer anderen Finsternis, einer Dunkelheit, die jeden Menschen treffen kann. Sind wir uns bewusst, dass unser Leben von kurzer Dauer ist? Jakobus sagt in seinem Brief in Kapitel 4, Vers 14 ganz drastisch: Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Häufig werden auch Gläubige gegen Ende ihres Lebens von einer persönlichen Finsternis befallen. Die Gedanken verdunkeln sich. Die modernen Stichworte sind Alzheimer, Demenz. Ich habe das in allernächster Nähe erlebt, als meine erste Frau diesen Weg gehen musste. Wie wichtig ist es da, vorher das Licht gehabt zu haben? Dann strahlen die Augen trotz Dunkelheit, weil Jesus das Herz in Besitz genommen hat und es Licht werden ließ. Dasselbe erlebe ich auch bei meiner 84-jährigen Mutter. Ihre Gedanken sind verdunkelt, aber sie hat ein Leuchten in den Augen. Ob Jeremia in Kapitel 13, Vers 16 solche Vorgänge vor Augen hatte, als er mahnte: Gebt doch dem Herrn, eurem Gott, die Ehre, bevor er es finster werden lässt und bevor eure Füße sich an düsteren Bergen stoßen. Ihr werdet auf Licht hoffen, aber er wird es zu Todesschatten machen und in dichte Dunkelheit verwandeln. Wie schrecklich muss es für Menschen sein, die Jesus nicht im Herzen haben und wissen, dass sie Alzheimer haben und der geistigen Dunkelheit entgegengehen. Häufig sehen diese Kranken nur noch eine Lösung, um diesem Zerfall zu entrinnen, so wie es Gunter Sachs machte. Er wählte am 7. Mai den Freitod. Welch ein Trost ist es demgegenüber, wenn ein Mensch, der dieser Dunkelheit entgegengeht, weiß, dass Jesus sein Licht ist. Gottes Kinder können mit Psalm 18, Vers 29 in jeder Situation bezeugen: Ja, du zündest meine Lampe an. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den 7. Teil des Taschenbuches Ganz persönlich, Band 2 von Peter Malgo.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.